Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zurück, Julie. Warum zurück? Weil du mal wieder unterwegs warst. In Paris. Party Animal. Was ging ab?
Oh, ja, einiges.
Na dann, ja. Mal gucken, wie viel wir davon zensieren müssen später. Aber jetzt erstmal Abfahrt.
Abfahrt.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.
Genau. Also du hattest, genau, ich bin jetzt erstmal wieder in Berlin.
Ja, das ist so schön. Genau, wir sind wieder zurück im Studio. Wir nennen es ja Studio, mein Wohnzimmer. Du bist zurück in Berlin. Wo warst du? Was hast du gemacht?
Ich war wieder beim Grand Finale von der Tour de France. Parallel, oder was heißt parallel, kurz vorm Finale war ja auch Auftakt
Tour de France Femme avec Swift heißt es offiziell.
Genau so.
Aber bei Instagram und so zum Beispiel heißt es Le Tour Femme.
Le Tour Femme, ja. Die waren ja auch am Sonntag, haben die ja gestartet.
Ja, historisch. Erste Tour de France der Frauen, ne? Es gab, glaube ich, bis 2009 gab es den Grand Bucle Féminin, aber was ja nicht offiziell Tour de France war. Und jetzt gibt es endlich offiziell die Tour de France für Frauen.
Ich glaube, es gab früher, in den 70er, 80ern gab es schon.
Es war auf jeden Fall immer in allen Berichterstattungen war die Rede von historische erste Ausgabe und so weiter und so fort. Ja. Und das Geile daran ja auch die komplette Ausstrahlung in den öffentlichen Fernsehen, ich glaube europaweit sogar. Das war also auf jeden Fall echt, echt genial. Das Gute halt, die ganze Infrastruktur von der Männer-Tour de France stand ja noch. Ü-Wagen, Kamera, Motorräder, alles drum und dran. Und die haben einfach auch original die gleiche Übertragung und die gleiche Coverage in den Fernsehanstalten. Das ist super geil.
Okay. Ja, ich dachte, die hätten das früher schon mal gehabt, in den 70er, 80er Jahren. Und ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber dort war damals Coca-Cola war einer der Hauptsponsoren, die Flaschen gegeben haben.
Ach geil, ja, früher gab es die geilen roten Cola-Flaschen.
Cola-Flaschen. Wo habe ich das denn gelesen? Das ist schon ein paar Jahre her. Und dann haben die damit argumentiert, ja, die Flaschen, dies, das, das wird dann nicht ausreichen, irgendwie zwei Competition, weil damals, also soweit ich weiß, wenn das jetzt nicht dieses Le Grand Boucle war, aber das war noch vor den 2000ern. Ja. Also ich glaube, das war wirklich in den 70er, 80er Jahren irgendwas. Haben die halt argumentiert, ja, wir haben nicht genügend Flaschen und so, und deswegen können wir dann...
Wirklich, wegen Trinkflaschen sowas, angeblich, die, okay, naja.
Ich habe es gelesen, ist schon ein bisschen länger her, aber genau, ja.
Gut, da lassen wir jetzt einfach mal so stehen, ob man sowas an Trinkflaschen scheitern lässt oder nicht.
Für alles Weitere wieder in den Shownotes.
alle Fakten in den Shownotes, genau. Nee, aber du warst jetzt wieder da. Wann bist du wieder hingeflogen? Am Freitag, ne?
Genau, ja. Ich bin Freitag Nachmittag bin ich nach Paris geflogen. Und dann waren wir mit Hans Grohe waren wir wieder in Paris unterwegs. Letztes Jahr war ich auch von denen eingeladen. Und genau. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Paris. Und dann war erstmal, volles Programm.
Ja, geil.
Mit Freitagabend waren wir mit dem engeren Hans-Grohe-Kreis, Marketing, Chefs etc. pp. Da waren wir, ich glaube, 10, 12 Leute waren wir was entspannt essen.
Interne nur.
Interne, ja, genau, ja. Genau. Das ist so gesagt, die machen das. Immer dieses Event oder diese Events für Kunden und Mitarbeiter,
ja.
Also global, also da waren dann Kunden aus Südafrika, Tunesien, Frankreich, Spanien, europäische Countries, also Amiland, also all over the world. Ich glaube, letztes Jahr waren wir 50 und dieses Jahr waren wir 100.
Ah, krass.
Soweit ich weiß, also schon noch mehr.
Mhm.
Ja, und Samstag ging es dann eigentlich morgens auch los, entspannt gefrühstückt. Und dann sind wir wieder Rad gefahren, was ganz cool ist.
Wieder so eine Aktion wie bei Paris-Roubaix, wieder irgendwie
190 Kilometer.
Kilometer. Ohne Ende?
Nee, oder? Also diesmal, es gab drei Optionen. Es gab eine kleine, eine mittlere und eine große Runde. Es waren 27, 80 Kilometer und 122. Weil ein paar von den Kunden bzw. Mitarbeitern, wie auch bei Paris-Roubaix, waren jetzt noch nicht so oft auf dem Bike.
Ja.
Oder noch gar nicht. Und nee, haben die gut organisiert. Die haben Bikes alle rangebracht. Also jeder hat ein Bike, das wurde gefittet, dass es auch passt. Das war gut.
Aber hattet ihr Kontakt zu, zum Beispiel, jetzt, wenn du sagst fittet, von den Teammechanikern oder waren das extra Leute?
Genau, das waren extra Leute. Ah, okay. Das waren extra Leute. Und dann leider durfte ich das goldene Specialized. Es war auch wieder da und hat mir zugewunken.
Dein Commuter.
Genau,
mein Commuter. Haben sie drauf aufgepasst, ja?
Genau, der Commuter. war ja ein 54er Rahmen.
Ja, naja, es gibt ja so Mountainbike-Sattelstützen. 500 Millimeter.
Genau, dann.
Ja, einmal hoch und dann passt.
Vorbau halber Meter, ja. Alle hopp. Nee, dann hat jeder ein Bike bekommen und es wurde eingestellt und dann haben wir uns, ich glaube, wir waren genau drei Gruppen für ja halt die 27, 80 und 122.
Und du bist die in der Reihenfolge gefahren?
Genau. Nee, ich war bei der 122. Immer da, wo auch der CEO mitfährt natürlich.
Sehr gut, ja.
Dann hatten wir pro Gruppe jeweils auch zwei beziehungsweise drei Guides, die mitgefahren sind, die da halt die Strecke wussten, vorab kurz gesagt haben, so, okay, wie verhält man sich eigentlich im Gruppenfahren? Oder was heißt kurz, aber weißt du, so
klar.
Die Basics. Weil
woher hatten die? Waren das interne Leute oder haben die gescoutet oder haben die vom RCC oder irgendwo?
Nee, die haben das war eine eigene Firma, die halt so Radausfahrten
macht. Okay.
Genau, und die haben sich drum gekümmert, dass halt für jede Gruppe ein Van da ist, der dann immer ab bestimmten Kilometeranzahl mit Drinks und Verpflegung oder auch
einfach von hinten ein bisschen Druck gemacht hat.
Genau. Nee, die standen schon hinten, hatten wir, das war mega geil, weil jede Gruppe hatte ein eigenes Motorrad.
Geil.
Das
ist eine eigene kleine Tour de France.
Ja, von Zivilschutz nannte sich das.
Aha. Ist das das wie in Spanien, Guardia Civil?
Nee, also jetzt nicht Polizei oder so. Ja. Also ich denke, am Ende des Tages sind die natürlich auch
selber sicherheitsdienstmäßig.
Ja. Genau. Die spezialisiert sind für sowas.
Ja,
dass, wenn du in Gruppen fährst, kann ich gleich nochmal gucken, wie der genaue Begriff ist. Und dann auch nochmal einen eigenen Krankenwagen, dass wenn was passieren würde, dass gleich alle da sind. Und Protection Civil, genau.
Ah, okay.
Protection Civile und ich glaube, das war sogar von der Nationale Protection Civile, also so Zivilschutz.
Ja, halt. Micha Kur in Frankreich.
es hat Bock gemacht. Also einmal halt klar, normal, weil es Fahrradfahren ist, macht eh immer Bock. Natürlich auch so für das Feeling, weil guckst du das Tour de France Finale an. Und hockst nicht den ganzen Tag auf dem Stuhl und guckst zu und nimmst ein paar Drinks, sondern fährst auch aktiv selber. Weil man natürlich, weiß ja selber, wenn man mit mehr als zwei Leuten Fahrrad fährt, man kommt halt ins Gespräch, man hat ein Gefühl dazu, man hat so ein gewisses Commitment für die Sportart, gerade für Leute, die es vielleicht jetzt noch nicht so oft gemacht haben oder auch noch zum Beispiel noch gar nicht. Dann sind wir morgens aus Paris. Gut, Paris brauchen wir ein bisschen, um rauszukommen, aber ich meine, Paris hat jetzt auch keinen 20.000 Einwohner.
Nee. Also, da können wir eigentlich mal direkt aufmachen, weil wir haben ja schon über Kopenhagen geredet, wir haben über München auch geredet. Wie ist denn Paris? Wahrscheinlich jetzt nicht, kannst du wahrscheinlich nicht so krass vergleichen, weil bei euch wird ja auch viel abgesperrt gewesen sein. Ihr hattet ein Moped dabei, ihr hattet Krankenwagen dabei, aber wie ist so Paris zum Radfahren, zum Rad rausfahren? Ist ja eine Riesenstadt.
Riesenstadt, ja, wir sind unseren eigenen Weg gefahren. Wir sind jetzt nicht irgendwie auf der offiziellen Strecke oder so gefallen oder so. Und wir hatten trotzdem immer das Motorrad hinter uns, die dann halt einfach so gesagt, wenn von hinten, wenn wir auf der Landstraße waren oder so, haben die uns so geblockt und so. Das war ganz cool.
Ja, cool.
Ja, und immer mit Sirene, also beziehungsweise Leuchte, Blaulicht. Gut, du hast teils hast du ein bisschen Radwege in Paris. Weißt du selber, wenn du Zweierreihe Rennrad fährst, macht es jetzt nicht so viel Sinn, weil wenn es jetzt nicht irgendwie 20% im Berg hochkommt, hast du ja schon mal so ein gewisses Grundtempo.
Schwimmst du mit.
Genau. Also von daher sind wir auch immer auf der Straße gefahren. Gut, du hast dann halt manchmal halt das Pariser Kopfsteinpflaster. Von daher ist Endeffekt auch, kleiner Spoiler, meinte auch Nils, eigentlich ist die letzte Etappe nochmal am härtesten, weil du halt die ganze Zeit ja. Über dieses Kopfsteinpflaster drüber,
ja, knallst. Ja, vor allem bei den Frauen, die erste Etappe, die sind ja nur da gefahren, ne?
Ja, ja, ja. Und da gab es auch ein paar Stürze, habe ich auch gesehen. Oder ein, zwei Stürze. Ich glaube, Lisa Süßmilch hat sich auch zerlegt.
Laura.
Laura, genau. Also weiß ich jetzt nur, weil ich genau da vor dem Screen stande und das gesehen hatte.
Ich habe die so ausgeschieden dann.
Und ich hatte nämlich geguckt, okay, wer von den Damen ist jetzt, wer ist jetzt alles so dabei? Aber gut, es kommt noch. Gut, es ist halt Paris, es ist Big City. Ich meine, wenn du so im Flow bist, ist es kein Problem. Also wir sind auch über den Arc de Triomphe gefahren, wo man noch so vor ein paar Jahren mit dem Auto so, ich fand es mit dem Fahrrad geil. Ich bin extra am Abfahrt, am Montag bin ich mit dem Leim, habe ich mir so ein Leimfahrrad geholt, die mit Akku, da bin ich auch extra, weil ich einfach fürs Feeling nochmal über den Arc de Triomphe.
Ich war noch nie in Paris, ich hab echt keine Ahnung von
Du hast halt diese großen Straßen.
Ja, das ist krass.
Du hast halt die großen Straßen und super, super viele Ampeln. Also richtig viele Ampeln. Du bist eigentlich gefühlt so jede, auf 100 Meter sind da so 10 Ampeln. Nee, jetzt nicht, auf 100 Meter sind 2 Ampeln. Ja. So, also du bist halt schon so viel Stop and Go, Stop and Go. Ich fand vom Verkehr, wir sind morgens so wann sind wir losgefahren? 20 nach 9, fand ich vom Verkehr für einen Samstag in Paris, fand ich das völlig okay. Also es war jetzt nicht so, dass man da jetzt im Stau, sagen wir mal, gestanden hat. Eher halt die Ampeln. Gut. Dann sind wir aus Paris rausgefahren, an der Pferderennbahn. Dann sind wir da durch Bois de Boulogne oder wie das heißt, diese große Park-Wald-Fläche. Und da hat es irgendwie, habe ich auch zu einem anderen Wattner gesagt, es kommt einem irgendwie vor, als wäre es schon Herbst. Weil es hat irgendwie morgens, in der Nacht hat es so ein bisschen geregnet, also es war so ein bisschen
Feuchtigkeit,
sehr feucht. Luft. Und alles war braun, alles war braun. Also wirklich so trocken, ja.
Ah, krass, also richtig, den Sommer jetzt.
Ja, also richtig trocken braun. So, ja? Also auf den Fotos hätte es auch jetzt Oktober sein können. So. Gut, ich bin kein Pariser, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber man hat schon gemerkt, es ist trocken. Aber war trotzdem cool, weil dann merkst du, dass es halt gerade, wenn du in dem Bereich, wir waren im 13. Arrondissement, also in der Nähe vom Arc de Triomphe, so Pi mal Daumen, 600 Meter, würde ich sagen, entfernt. Wenn du dann durch diesen Bois de Boulogne fährst, merkst du halt so, ah cool, da wird halt Sport gemacht. Da war aber auch nicht viel los. Da waren wir dann vielleicht um 10, Viertel nach 10. So, ja. Vielleicht haben die alle schon Sport gemacht.
Haben die Pariser vielleicht Paris verlassen wegen Tour de France-Spektakel und wollten ihre Ruhe haben, sind rausgefahren oder irgendwas?
Einmal das, beziehungsweise die Ferien haben ja angefangen.
Ah ja.
Die Ferien haben ja seit einer Woche angefangen. Da ist dann auch vielleicht ein bisschen weniger los. Gut. Tourismus da immer viel los. Aber das war cool, dann siehst du dann halt so die Jogger, dann kommst du an dieser Pferderennbahn vorbei, da hat dann anscheinend abends noch die Rolling Stones gespielt. So, also haben wir jetzt nicht uns angeschaut, aber weil ich meinte, eigentlich müssten wir so eine Ehrenrunde auf der Pferderennbahn fahren. Gut, und dann sind wir eigentlich, warte mal, wir sind nie und so, ich glaube so aus dem Westen sind wir aus Paris rausgefahren.
Und wie lange hat es gedauert, bis ihr wirklich aus der Stadt raus wart?
Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich würde schon sagen, so eine vielleicht so eine Dreiviertelstunde. So, wir haben auch immer bei der Ampel gehalten.
Das macht man nämlich auch so.
Genau. und halt konstant, weil es jetzt nicht so rausgesprintet, so von Ampel zu Ampel oder so, sodass man guckt, dass alle da sind. Ja, würde ich schon sagen, so eine halbe, Dreiviertelstunde. Aber ich fand es entspannt, weil es war irgendwie ein bisschen ruhig. Und dann fährst du durch Paris, egal. Es macht ja auch Spaß, selbst wenn du dich verfährst in Paris.
Ich wollte gerade sagen, ist wahrscheinlich auch, wenn man zu Besuch ist, ist es ja auch was anderes, als wenn du das jeden Tag zum Training machst. Ne?
Eben. Und am Ende des Tages hatten wir, ich glaube, über 1200 Höhenmeter. Da müsste ich nochmal gucken. Also war es schon immer mal wieder gut wellig und ein paar Steigungen drin. Und draußen ist es schön. Ne? Also du fährst da raus und ja, dann merkt man, denkt man halt nicht, man ist direkt irgendwie, ja, halt 20 Kilometer vor Paris. Also richtig schön, hast deine Ruhe. Wir sind eine Route gefahren, da waren recht viele Radfahrer unterwegs. Dann haben wir 2 Kaffeestops gemacht. Das war nett, ein bisschen Refresher. Es war gut, weil wir hatten 24 Grad und es war bewölkt. Das war ganz gut, weil kurz vorm Ende, so eine Stunde vorm Ende, hat sich's halt gelichtet und dann hast du gemerkt, ey, batz, da waren es direkt mal 30 Grad.
So, ja, vor allem gut für die vielleicht noch nicht so lange dabei sind und so, die das dann auch mit dem Trinken unterschätzen und so, das geht ja schnell.
Eben.
Und dann hast du so eine Gruppe, da hängen da irgendwie, hängt die Hälfte durch.
Ja, gut, da waren 2 Italiener dabei, die waren am Berg auch echt immer zack. Ja. Da war ich auch so, ja, krass, gerade wenn so diese so paar längere Anstiege wieder kamen, die waren dann so, vielleicht würde ich mal so. Da gab es mal einen Anstieg, ich glaube, der war so 1 Kilometer, 2 Kilometer, der sich so hochgeschlängelt hat. gut, man fährt Gemeinschaft, macht kein Rennen, und hast gesehen, okay, manchmal haben sich so Leute abgesetzt, und dann denkt man sich auch, gut, so komm, fährst du mal mit und so, und dann war ich, oh gut, die sind auf jeden Fall auf Zack gewesen, so. Und ja, dann waren wir mittags, ich glaube, dann waren wir wieder da, wir waren gut mit den Stops, dann haben wir noch Fotos gemacht und weißt du, dann fährst du Paris rein, Arc de Triomphe, vom Eiffelturm nochmal.
Ja.
Ich glaube, wir waren dann so um 3:40 waren wir wieder im Hotel, dann haben wir Pasta gegessen, die war gut und dann war ja Zeitfahren.
Ja.
Also vorletzte Etappe, dann haben wir uns die nochmal angeschaut. Der hat sich auch fast die Winge gehabt, zerlegt da noch in der einen Kurve.
Das war wirklich richtig knapp.
Junge. Aber gut. Das war so gesagt der
Das habt ihr alles zusammengeguckt wieder dann irgendwie
genau,
so
Public-View-mäßig? Genau. Wir hatten so einen eigenen Raum und da war der Screen aufgebaut da und natürlich, klar, die eine Kurve, die ist ein bisschen früher gekommen, die andere ein bisschen später, normal halt 27, 80, 122. Dann haben wir das geguckt. Dann haben wir uns nochmal locker gemacht, eine Stunde, und sind dann zum Louvre gefahren mit der ganzen Mannschaft und haben da so gesagt auf den Samstag angestoßen, so wie sich's gehört, mit ein, zwei guten Flaschen Champagner und sind dann in den königlichen Weinkeller, also wie nannte sich denn immer, La Caverne du Louvre, genau, königlicher Weinkeller vom Louis, genau, auf dem Hinweg, also wo wir aus Paris raus sind, wir auch natürlich über Versailles gefahren und so, also so paar nice Spots noch vorbeigefahren, dass man da so ein bisschen so diesen noch mehr Paris-Flair sieht, oder eigentlich, egal wo du bist in Paris, hat es ja eigentlich schon diesen französischen Style, weil es einfach eine schöne Stadt. Ja, und dann waren wir da noch im Weinkeller und da waren mehrere Sommeliers und es gab so verschiedene Spots, wo man verschiedene Weine, Côte du Rhône, Weißwein etc. pp., Chardonnay und so weiter getrunken haben. Ja, und dann waren wir da und dann haben wir da schon mal, sagen wir mal, ein bisschen.
Ich war ein bisschen vorbelastet für den nächsten Tag.
Vorbelastet, nee, aber es war auch nett, weil natürlich kommt man da dann auch wieder mit den Leuten ins Gespräch und dann kriegt man Feedback von der Radtour, dies, das oder generell, wo kommt wer eigentlich her. Und dann
mit Sommiers, war es richtig Verkostung oder war einfach nur, die haben erklärt, was sie da quasi ausgeschenkt haben?
Genau, die haben erklärt, was sie ausgeschenkt haben und es gab dann so gesagt drei Bereiche, wo es drei verschiedene Weine gab.
Mhm.
Ich glaube, pro Bereich gab es zwei oder drei verschiedene Weine und die konnte man dann auch immer fragen, hier, wo kommt es her, dies, das und zwar wirklich halt so ein Keller, so weißt du, und ich dachte erst so, oder wir dachten auch erst, weil es auch in der Beschreibung war, nehmt euch was Warmes mit, was für drüber ziehen wir normalerweise im Weinkeller, ist ja immer kalt, aber selbst da war es noch echt bombenwarm, so, und dann ein paar Snacks, ja, aber dann war ich dann auch um 11:30 habe ich dann auch den ersten Bus nach Hause genommen, weil man schon gemerkt hat, den ganzen Tag auf dem Rad, dann hier, dann dort, dann in dem Weinkeller, dann ein paar Drinks, und du hast halt schon gemerkt, dass die Stadt halt schon über die letzten Tage sich krass aufgeheizt ist, also auch so bisschen schwül und genau, das war erstmal so grob zusammengefasst der Samstag.
Ja, weißt du, bei Weinkeller muss ich, weißt du noch, als wir auf Mallorca waren und das Wine-Tasting gemacht haben, das war super geil, wir waren Julie und ich und noch ein paar andere waren zusammen auf Mallorca, letzten Oktober war das, ne?
War es November?
November, Anfang November, ja. Und da haben wir auch ein Wine-Tasting gemacht in so einem super geilen Weingut, das sah wirklich aus wie so eine James-Bond-Kulisse. Ja, ja. Das war echt zwischen Campanet und Poyenza. Wirklich super geil. Und das war die Wein, also die Chefin da, die mit uns die Verkostung gemacht hat, die hat halt uns immer eingeschenkt, dann irgendwas zu dem Wein gesagt. Und ich glaube, bei den ersten beiden Weinen haben wir dann halt so, ne, ganz zivilisiert probiert, ohne Ausspucken wieder, sondern wir haben das Schwamm da schon getrunken. Und ich glaube, so ab dem dritten Wein oder so ist sie dann ja, hat sie eingeschenkt und ist dann ja immer rausgegangen. Das heißt, ab dem dritten Wein fing es dann immer an, dass irgendjemand vom Tisch, das war eine so mega lange Tafel, wir waren, glaube ich, zu 12 oder so.
Nee, wir waren mehr.
Ja, noch mehr? 15 oder so vielleicht?
Bestimmt 15.
Und auf jeden Fall, irgendjemand ist dann aufgestanden, hat sich dann die Flasche, die sie da demonstrativ hingestellt hat, einfach nochmal genommen und hat nochmal nachgeschenkt. Und so lief das dann wirklich jede Runde. Ich glaube, am Ende haben wir 10 Weine probiert oder so insgesamt. Also probiert, großzügig 10 Weine getrunken. Und das war auch richtig geil. Das war halt,
ja, aber das, Das war gut, weil, ja? Wie du meintest, die hat dann halt immer was erzählt, dann gab es immer so die paar Snacks und so weiter.
Ja, da gab es richtig gut Schinken dazu, Brot dazu. Die hatten auch selber Olivenöl von ihrem Weingut. Ja. Das habe ich danach auch gekauft, das Olivenöl. Das war das beste Olivenöl, was ich jemals gegessen habe. Und ja, durch ihre Taktik, nämlich die Raumverlassen-Taktik und uns selbst bedienen lassen, waren alle sehr kauffreudig danach.
Ja. Ja, und man halt auch, weißt du, wenn man das ja auch so die Gruppe so für sich gelassen hat.
Ja, total.
So, weißt man also muss, jetzt ja, nicht, man dass muss man nicht da so tun. Du trinkst was und dann wirst du gleich zugetestet, pass auf, das ist ein Wein, das ist ein Rotwein, yo, sehe ich jetzt auch so, weißt du. Also was ja auch völlig legitim ist und so, aber dass man so die Leute dann halt so ein bisschen...
Ja, total gut. Ja. Man hatte nicht das Gefühl, dass jemand da ist und guckt, wie es einem denn schmeckt oder was man denn sagt dazu. Ne? Sie hat eingeschenkt, sie hat uns das dann gesagt, was es ist, was es für einer ist. Und dann ist sie immer so klammheimlich aus dem Raum raus. Und ich glaube, die war dann immer echt so 10 Minuten, für eine Stunde war die dann weg. Ja. Und dann kam sie wieder mit einem neuen Wein und dann ging das weiter. Und es war super geil. Das war so ein eklig verregneter Tag. Und wer waren das? Du, Max und wer noch? Ihr seid mit dem Rad hingefahren. Tom.
Der Tom ist noch?
Ja, ihr wart zu dritt.
Zu dritt,
ja. Und wir anderen sind mit den Autos gefahren. Ja. Es gab da natürlich ein paar Piloten, die nicht so viel trinken durften oder gar nichts trinken durften. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war. Ist auch egal, ich weiß es zum Glück nicht. Und ihr seid auch mit dem Rad wieder zurück, ne?
Genau. Es hat einmal kurz geregnet, aber gut, es war jetzt nicht wirklich... doch.
Das war schon kühl. Also ich hatte auf jeden Fall lange Sachen und eine Weste an und so, also es war schon frisch.
Und da war das nämlich zum Beispiel auch so, weil da, als wir uns dann zum Beispiel den Weinkeller angeschaut haben, beziehungsweise da, wo die ganzen Silos, beziehungsweise diese aus Inox-Stahl und so weiter waren, da hat man ja gemerkt, dass es schon viel, viel frischer war. Obwohl es ja auch, das war oberirdisch und Teil war unterirdisch. Ja. Aber geil gemacht.
Das war so in den Hügel eingelassen, das war halt echt das Geil. Die haben halt... Und dann immer so Tageslichtdinger, das war fett.
Ja, mit sowieso Bullaugen oben, dann hast du manchmal gesehen, weil auf dem Dach die Ziegen waren, haben dann so runtergeguckt und so.
Geguckt, okay, was geht da ab? Kurzer Ausflug in ein anderes Wine-Tasting, was wir mal gemacht haben. War auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Nummer für uns. Ja.
Nee, aber auf jeden Fall, das war auf jeden Fall, das hat Spaß gemacht, sie hatten wirklich gute Weine. Und haben ja, wie gesagt, auch halt das nächste Mal kam halt gut ins Gespräch. So. Ja. Da waren auch noch welche von... ein paar Leute von Bora Hansgro, also wirklich auch vom Team da, die dort, also jetzt keine Fahrer, sondern auch die dort fürs Team zuständig sind, dann meistens halt natürlich auch im Bereich Kommunikation, Sponsoring, Eventplanung etc. pp. Und auch saunett und dann hat man sich da halt verquatscht.
Ja. Ja. So, und dann kam der Sonntag.
Genau. Dann kam der Sonntag.
Le Grand Final.
Genau, Le Grand Final. Wie war das denn?
Wann hast du das erste Glas Champagner getrunken?
Das erste,
um wie viel Uhr?
Genau, das erste Glas Champagner eigentlich, oder was heißt eigentlich? Genau, eigentlich, wo wir in die Rive Gauche gekommen sind. Also, wir haben erstmal morgens Frühstück, dass alle wieder auf Vordermann sind. Und dann gab es ein, zwei Vorträge, Hans Grohe, wieso Radsport, über die Zukunft, über das Unternehmen, also auch interessant, jetzt nicht irgendwie so, ja, wir fangen jetzt an, 1903 sind wir entstanden, bla bla bla, sondern also up to date, paar Filme wurden gezeigt, ein paar kleine Stop-Motion-Dinger. Das war cool und auch die Präsentation waren locker. So, weißt du, und meinten dann zum Beispiel auch so, ja, gut, dass wir gestern den Wein-Tasting gemacht haben, weil gibt's jetzt noch Fragen, keine Frage, dann muss ich jetzt auch die Fragen nicht beantworten und so weiter. Nee, also es ist cool. Es war alles auf Augenhöhe. Das muss ich halt auch immer sagen, oder das ist mir letztes Jahr auch schon aufgefallen, dass das alles auf Augenhöhe. Das ist jetzt nicht so irgendwie Entschuldigung, könnten Sie klar nochmal, ich sehe es eher aus Höflichkeitsformel, das ist ja auch immer in Berlin, dass Leute hier, wenn du mich noch einmal siehst, dann fliegst du hier raus. Sag ich, ja gut, sorry, habe ich halt so gelernt.
Ich habe auch gesehen, du hattest ein Hemd an, ne? Also ein bisschen offiziell war schon.
Ich habe mir ein Hemd angezogen, aber ich mag auch, weißt du, war so, weil ich war mir nicht sicher, ich hatte erst ein T-Shirt und dann ein Pulli. Dann dachte ich mir, gut, dann muss ich aber die ganze Zeit den Pulli, komm, dann machst du doch lieber ein Hemd und nimmst den Longsleeve mit, weil das Longsleeve konnte ich zusammenklappen und in meine Umhängetasche packen.
Sehr gut.
Das war dann so, also für Samstag. Klar, da waren also casual schick, würde ich sagen. waren alle angezogen so. Ah, jetzt keine Kleiderordnung, so hier müsst mit Hemd und Krawatte kommen und so. Und genau, dann gab es am Sonntag das Frühstück, dann die Vorträge. Und wie schon gesagt, halt alles ist immer auf Augenhöhe. Alle duzen sich so. Ja. Alle hier, Marc, Johannes, Sina, tak, 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 alle sehr interessiert. Natürlich ist es natürlich auch für die Mitarbeiter und die geladenen Gäste natürlich auch ein schönes Event. So. Dann ist man natürlich das ist
auch mal eine geile Abwechslung.
Abwechslung, genau. Aber man kann mit den Leuten offen reden, so. Das ist halt ganz cool. So. Weißt du, dass da dieses Zwischenmenschliche da echt hoch geschrieben wird. Und das ist ja auch schon eine Big Company für eine lange, die es jetzt lange auf dem Markt gibt. Naja, wie auch immer, nach den ganzen...
genug davon?
Genau. Was wollte ich sagen? Dann hatten wir die Vorträge und...
Riefgosch.
Genau, und dann sind wir alle zusammen... Nee, wir sind, bevor wir in die Riefgosch sind, natürlich Hans Kroh, Wasser, Duschen, Armaturen.
Wir gehen erstmal alle zusammen duschen.
Genau, erstmal alle duschen. Dann sind wir erstmal auf die Seine gegangen. Da hatten wir nämlich ein Boot. Und dann kam die Belegschaft von den Bora-Leuten dazu. Ja,
die kamen dazu.
Was halt immer ganz geil ist. Also wenn so die Bora-Leute kommen, ey Junge, da geht's halt... Also die Hans Kroh sind auch alle top motiviert, keine Frage. Aber wenn Hans Kroh ist, die hörst du halt so, weißt du? Du denkst so, okay, jetzt halt so, keine Ahnung.
Die Bohrer sind mehr auf
Die sind richtig auf Action.
Ja, richtig.
Die kommen
richtig
mit Sprechchören, so, die sind halt richtig so, richtig, ey Schwester, die haben für jeden Fahrer haben die ein Lied, dann haben die auch ein 8000 Watt Lied, haben die dann so rumgerutscht. Krass, das werde ich nochmal posten.
Geil.
Und also richtig so, Sprechchoreos, ja. Und ich wusste nämlich schon, letztes Jahr hatte nämlich die ASO so gesagt, so, ey, diese rasseln, das dürft ihr nicht, sonst fliegt die hier gleich raus. Und die dann so, okay, wir lassen die rasseln, aber wir nehmen uns jetzt so Pappdinger, wo wir so dran hauen können, so, weißt du. Also die sind da auf jeden Fall auf Action. Witzig.
Aber bei Bora auch alles Mitarbeiter oder auch mit Kunden und so?
Der Großteil war Mitarbeiter, aber dann auch Kunden oder die mit Bora eng zu tun haben, ja, ob das jetzt Vertrieb ist oder so.
Also, das heißt, die Leute, die im kochenden Bereich sind, im schlemmenden Bereich sind mehr auf Krawall gebürstet als die sich regelmäßig duschen.
Genau,
ja,
dann sagen wir es so.
Gut.
Aber alles zusammen. Korrekte Leute, keine Frage.
Ist ja gut, Stimmung ist ja wichtig.
Das ist auf jeden Fall. Und dann kamen die auch aufs Boot und dann sind wir so die Seine hochgefahren, um so ein bisschen zu zeigen, hier, pass auf, Paris, was geht ab, so dass man dieses Feeling hat. Und sind dann zur, Invalidenbrücke, glaube ich, haben wir dann geankert und sind dann so gesagt zur Rive Gauche, also sprich Champs-Élysées. Die fahren ja dann da oben bei, was ist das, wo dieser Obelisk ist? Ist das Place de la Concorde da oben? Ja. Okay. Dann fahren die Richtung Arc de Triomphe und wir sind auf der linken Seite und da sind dann so gesagt die Zelte der einzelnen großen Sponsoren oder Teams. Also ich weiß, neben uns war Eleclair, Eurosport und dann die verschiedenen Brands.
Ja, okay.
Und jeder hat dann so gesagt so seinen eigenen Bereich, der echt groß ist.
Überschneidet sich das da? Oder bleibt man unter sich?
Ach, man bleibt dann erstmal so unter sich.
Ja.
So.
Nee, aber diese Zelte, diese Bereiche sind voneinander also schon
ein getrennt. Riesen, das ist so ein riesen Zeltkomplex.
Ja.
So. Und dann ist das immer so eingeteilt. Also sprich, jedes Zeltkomplex hat dann so gesagt, die Bars, die Küchen und wo dann halt serviert wird und so weiter. Und letztes Jahr gab es halt die Drinks und die Snacks. Und dieses Jahr gab es dann halt wirklich noch so, ich glaube, so ein Vier-Gänge-Menü. Das war ganz gut, dass man dann auch mal über einen Tag was
schön
im Magen hat. Und du kommst dann halt in den Rive Gauche rein. Du bist natürlich von allen begrüßt. Es ist natürlich auch viel Polizei, alles abgesperrt. Es ist ja sau oft, die ganzen Straßen sind abgesperrt. Also nee, sie müssen hier lang, rechts, links, oben, unten. Also du musst da immer gucken, dass du da im richtigen Bereich bist. Aber das war gar kein Problem. Und da habe ich dann auch, wenn du reinkommst, wirst du erstmal an der Champagnerbar vorbeigeführt, die natürlich Infinity ist. und da habe ich dann so gesagt meinen ersten Champagner zum Anstoßen benutzt. Und da war dann das Damenrennen. Ich glaube, wir sind angekommen bei Kilometer, ich glaube 64 oder 63, sowas im Dreh. Also die sind ja schon mehrmals an uns vorbeigefahren und wir waren. Also wenn du hast dann den inneren Bereich, dann hast du den Außenbereich und dann bist du eigentlich direkt an der Strecke. Also das sind so 4 Meter. Das ist dann nochmal abgesperrt, weil dann
da darfst du nicht
sicherheitsmäßig. Ja. Rechts von uns, 50 Meter war das Ziel und links Arc de Triomphe, so in einem Kilometer entfernt, würde ich sagen. Mhm. Und als dann Siegerehrung war, die war im Endeffekt links von uns 5 Meter entfernt.
Ja, ja. So, also ja, hast du das aber in deiner Story gesehen? Genau. Das war wirklich nicht weit weg.
Genau. Krass. Und dann gegenüber hast du dann auch nochmal Tribünen, mhm, wo dann andere Gäste geladen sind. Alles so mit Hemd und weißt du, so, ja, ja, und fahren vor und Limousine, dack, dack, und dann Bohrer die ganze Zeit Ansagen gemacht. Ey, weißt du, ey, in Schwester, gell, die sind aufs Boot gekommen und waren top motiviert.
Ja, geil.
Ja, und das war, wann waren wir auf dem Boot? Ich glaube, 14 Uhr, glaube ich, sowas. Ja. Okay, ja. Und die waren halt mit den Sprechchören wirklich. Selbst später auf der Bootparty waren die noch am Start.
Geil.
Also war jetzt nicht so, ja, okay, gut, so 16 Uhr, die Luft geht raus, 17 Uhr, nichts, ja, da. Die krass haben da immer auf zack die Actions gemacht. Naja, und dann waren wir da in Effekt und haben die Snacks, die Drinks zu uns genommen, den Damen halt zugeschaut, wie die lang gefetzt sind. Wobei ich sagen muss, also klar, was du auch vorhin gesagt hast, Premiere endlich 2022, was ist los? Frankreich, die Chauvis, mäßig, ja, so die Damen können auch Rennrad fahren. Geil, dass sie das jetzt endlich mal gemacht haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, obwohl wir uns ja auch in dem Medium Radsport bewegen und die ein oder anderen News oder Kanäle, mhm, folgen, fand ich, war es jetzt noch nicht so, so wie ich es jetzt empfunden habe, noch nicht so krass drin. So, obwohl man die Kanäle gefolgt hat oder keine Ahnung.
Ich glaube, es ist tatsächlich, vielleicht ist es ja auch, weil du vor Ort warst und ich glaube, es wirkte so ein bisschen wie Vorprogramm für das große Rennen, fand ich bei der ersten Etappe, was vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie man das hätte besser machen können, aber es wirkte so ein bisschen so. Und ich glaube, gerade wenn man so wie du vor Ort bist und dann hast du da irgendwie, du bist noch eingebunden da mit den Veranstaltern und so weiter und so fort. Und du würdest dann ja im Prinzip, wenn du das komplette Frauenrennen guckst und das komplette Männerrennen guckst, bist ja auch, keine Ahnung, deine guten 6 Stunden beschäftigt. Ja. Ich glaube, da ist es so ein bisschen, weil bei mir aus der Entfernung hier aus Berlin wirkt es tatsächlich ein bisschen anders, aber ich bin auch gezielt halt super vielen Kanälen gefolgt. Also mein Instagram-Feed zum Beispiel besteht auch einfach wahnsinnig viel, gerade jetzt aus der Le Tour Femme Berichterstattung von einzelnen Fahrern, auch von Teams, von Organisationen. Insofern war es bei mir tatsächlich doch sehr präsent. Vor allem dann auch ab dem zweiten Tag, wo natürlich die Männertour vorbei war. Da war das natürlich dann sehr angenehm, weil man sonst ja immer in so ein Post-Tour-Blues gefallen ist, wenn so eine Grand Tour vorbei ist und man hat wirklich jeden Tag das irgendwie mitverfolgt, dann ist immer so, oh, und was jetzt? Ist so ein bisschen wie nach den großen Ferien.
Ja, nee, aber ich meine jetzt zum Beispiel auch vorab, jetzt zum Beispiel Bannerwerbung, weißt du, du gehst auf, keine Ahnung, sportinfoseite.de, irgendwie, weißt du, irgendwie, normalerweise ist ja immer so Bannerwerbung.
Ah, ja,
und so,
okay.
Weißt du, und zum Beispiel, da habe ich jetzt nichts gesehen. Zum Beispiel Instagram Story, wenn dir das die Werbung in den Stories angezeigt wird, wurde dir so hier Tour de France Special, hier sei dabei.
Da habe ich jetzt nicht
und
so.
Bei den Frauen habe ich nichts gesehen. Also weißt du, so gerade Ads schalten und so weiter.
Aber ich finde gut, dass die offiziellen Medien zumindest, dass sie das relativ, muss ich sagen, von meiner Wahrnehmung, vielleicht ist das auch einfach jetzt so ein bisschen bubblemäßig, ziemlich gleich covern oder zumindest deutlich mehr als in den Jahren zuvor covern. Bei den Frauen jetzt, wie bei den Männern, egal ob das jetzt GCN auf Deutsch auf Instagram ist speziell, da habe ich das jetzt nur gesehen oder Velo News oder so. Das finde ich schon echt gut, weil sonst hast du ja von, außer jetzt vielleicht Paris-Roubaix, was ja auch schon immer eine große Coverage gekriegt hat, oder zumindest im letzten Jahr, hat man ja leider von Frauenrennen sonst echt nicht viel mitgekriegt. Ja. Und wie willst du dann andere Frauen oder junge Mädchen dafür begeistern, wenn es halt nicht gezeigt wird? Das ist ja gut, wie in allen Bereichen eine Frage von Repräsentation, und wenn es nicht gezeigt wird, dann findet es auch nicht statt.
Ja, genau, und dann natürlich auch, wie viele Staaten als Deutsche halt mit. Das ist ja dann halt auch
klar, mal das so ist, das,
weißt du, wenn du irgendeine Sportart hast, egal ob das jetzt Radsport oder Tischtennis oder was weiß ich, Hacky-Sack ist, wenn da kein Deutscher oder eine Deutsche mitmachst, bekommst du davon ja nicht viel mit.
Klar, so, klar. Ja. Nee, absolut, ja, okay, aber das ist interessant zu sehen. Ja, kann man mal überlegen, was da, also wir werden es nicht groß beeinflussen können, aber ich fand auf jeden Fall gut, dass es im gleichen Rahmen jetzt stattfindet. Ob man es dann vor Ort jetzt so krass mitkriegt oder nicht, ist dahingestellt, oder deine Erfahrung, dass es eher nicht so war. Aber ich glaube, das ist ja sowieso wichtiger, dass es am Fernsehen
das
und
jetzt,
so.
Ja, oder dass es jetzt endlich mal der Startschuss ist.
Ja, ja, genau.
So, weißt
ja.
Du, das ist jetzt erstmal
ja irgendwann mal losgehen.
Und dann denke ich, werden die jetzt nach, was geht's, 24. bis 31. und dann werden die einen Schlussstrich machen und dann hoffe ich, dass da die Sponsoren und alle sagen so, okay, geil.
Und die Rennen, die Etappen, mega geil, mega, mega Action und also super gut. Ich freue mich auf die nächsten Jahre.
So. Ich habe vorhin noch geguckt, bevor ich hierher gekommen bin. Krass, dann hatte ich aber einen Call mit Apple, weil der Rechner wieder Faxen gemacht hat und, witzig, ich habe ja eben gesagt, ich bin eingestiegen bei Champs-Élysées bei Kilometer 74 und ich habe dann auf Live geklickt und war bei Kilometer 65. Nee, Champs-Élysées war 64 und als ich hier geguckt habe auf 65. Okay. Ja.
Nun gut, zurück zum Sonntag, zu deinem zweiten Champagner, beziehungsweise wann hatte Ralf Denk den ersten Champagner am Hals? Wahrscheinlich schon, bevor du ihn gesehen hast.
Am Ende, ja, der ist dann auch gekommen. Der war dann auch irgendwann da. Und, ach stimmt, genau, ich wollte eigentlich noch ein Interview mit ihm machen. Und dann meinte er nämlich so zu mir, ach, das ist immer so höflich, dass ich immer so frage, ob ich jetzt bald ein Interview. Und dann meinte er so, ja, aber lass mich noch mal ein, zwei Drinks nehmen. Und dann bin ich dabei und meinte, hey, easy, alles gut, so, weißt du, nach drei Wochen Tour, so, weißt du, die Leute nicht auch nicht auf den Sack gehen oder so. Oder vielleicht mal
nur ein bisschen
zu höflich oder so. genau, und dann waren wir eigentlich da und dann, ja, was halt auch immer saukrass ist, halt, wie die da langfetzen halt. Ey. Naja. Das ist so gestört, was da für eine Geschwindigkeit drauf ist. So, und es ist halt auch immer Kopfsteinpflaster.
Ja.
Ja, das ist ja.
Man unterschätzt, wie grob das ist. Das sieht im Fernsehen gar nicht so schlimm aus, aber wenn du.
Und Schlaglöcher, du hast sau oft Schlaglöcher da drin und, wow, und dann hast du da drei Wochen Tour in den Beinen, ey, und dann musst du da echt, wie oft fahren die da zehnmal irgendwie einen Block da?
Ich glaube, auf jeden Fall übertrieben viel. Ja. Man sieht es es gibt von der Le Tour Femme Instagram-Seite, sieht man gute Onboard-Footage von der ersten Etappe. Mhm. Und da sieht man mal, wie das die durchschüttelt, ey. Das ist so krass.
Ja, die ganze Zeit. Hammer. Ja, dann die Jets habe ich leider fürs Foto verpasst, weil da ist ja dann immer diese französische Flugstaffel da, die dann erstmal schön über Paris knallt mit der französischen Fahne. Also das halt da die Auspufffarben halt.
Die Auspufffarben in blau, weiß, rot.
Genau.
Ja.
Und was war denn noch gut? Werbekarawane ist davor auch vorbeigefährt. Ja, und das finde ich auch mal wieder so krass. Wenn du auf der flachen Etage, also nicht am Berg oder Berg runter gehst, wie auch die Werbekarawane da lang fetzt. Also ja, und teilweise sind ja dann auch zum Beispiel als letztes kommen ja dann manchmal noch so 3,5 oder 5 Tonner noch hinterher gefahren, die dann der Abschleppdienste, dass wenn jetzt sagen wir, irgendein Auto hängen bleibt, dann können die den direkt aufpacken und weiterfahren.
Das so, stimmt.
Dass sie die halt verstopfen. Ja. Ey, und selbst die fetzen da lang, auch in den Kurven, ey, das ist gestört.
Ja, die freuen sich, dass sie einfach freie Fahrt haben.
Ey, der wirklich eine Puh. Genau, was war denn dann? Genau, Nils hat ja einmal kurz so einen kleinen Ausreißer gemacht. Dann der Jonas.
Nils und Jonas, waren nicht zusammen sogar in der Gruppe? Ist ja auch wurscht.
Nee, die waren nicht zusammen. Stimmt. Das war Max und Jonas, die haben da eine...
Ich fand es geil, bei Jonas Rutsch war es auch die ganze Zeit so von Sekunde 1 im Break, war einfach so richtig Painface maximal.
Ja.
Hat sich richtig gegönnt einfach.
Ich hatte so ein Slow und da habe ich ihn gesehen, wo ich so...
Aber kurz vorgespult, einer der schönsten Momente kam ja dann von Jonas Rutsch nach dem Rennen. Hm? Hast du das mitgekriegt oder hast du es dann auch später erst mitgekriegt?
Nee, ich habe es erst später mitbekommen. Ich gehe mal wieder ans Mikro. Ich habe es erst später mitbekommen, als wir auf dem Boot waren und dann haben wir die Drinks verhaftet mit dem Nils. Und da hatte er mir das nämlich erzählt. So, hier, dann ich habe den so, was war denn los? Und hat er gemeint, er hat einen Heiratsantrag halt seiner Freundin gemacht und der Lorena und dann war ich so, ach krass, ja, das hab ich, also hatte ich gar nicht mitbekommen, so war ja halt natürlich immer Action und so und Nils meinte halt nur so irgendwie, so, dass er zum Jonas, weiß ja irgendwas, was ist denn los, bist ja ganz jörgisch aufgeregt und hier und da und so, ja, aber beste Mann, sau gut.
Ja, voll geil, vom das, ich glaube die Tour selber hat das, glaube ich, auch gepostet, das Bild, wie er vor seiner Freundin Lorena auf den Knien und den Antrag macht, super schönes Bild mit Champs-Élysées im Hintergrund, also
Rosen
Wahnsinn.
Und so,
also super schön, herzlichen Glückwunsch den beiden,
Gratulation.
Ja, toller Abschluss.
Sehr gut gemacht.
Toller Abschluss für eine durchwachsene Tour.
Genau.
Okay, das war Jonas' Highlight. Dann ging es aber euch weiter mit Rennverlauf, haben alle gesehen.
Genau, Rennverlauf.
Erstmal Philipsen unfassbar geil gewonnen und verdient nach drei harten Wochen, auch wahnsinnig durchwachsene Wochen bei denen, absolut verdient. Und dann ging ja die eigentliche Veranstaltung erst los, ne?
Ja. Und man darf auch nicht sagen, es war heiß in Paris. Mhm. Es waren bestimmt 38 Grad.
Ja, krass.
Gut, ich will mich nicht beschweren. Wir hatten auch Schatten und kalte Drinks.
Ja.
So, ja. Aber es war brutal heiß. War brutal heiß. Und dann sind wir, nachdem halt die Jungs im Ziel waren, dann gab es natürlich die Präsentation. Die Präsentation nächstes Mal ohne Sprudel. wurde dann, weiß ja, wie das ist. Ja. Und das finde ich dann halt auch mal krass, also beziehungsweise das erste Mal, wo ich bei der Tour war, 2017, hatte ich noch diesen Pass, dass ich da auch noch so rumlaufen konnte, also auf der Champs-Élysées. Und jetzt hast du es im Endeffekt von der Seite gesehen, weil im Fernsehen siehst du ja nur die Tribüne und hinten Arc de Triomphe. Und du hast ja immer Gegenlicht, aber da sind so zwei brutal große Scheinwerfer, also mindestens 8000 Watt, die das dann halt alles für das, fürs, also gegen die Sonne nochmal scheinen, dass die ganzen Fotografen haben und dann sind unten die immer mit so, wie heißt das, so Applaustafeln und dann
wirklich,
so, dann muss man und dann gerade alle sind immer so auf, voll so, wow, okay, krass, hier, da und da, überall die Cops am Start. Ob undercover oder official, also Sicherheitsteam bis zum Get-Now, aber gut, es sind ja auch viele Offizielle da und so weiter und ich meine, Frankreich ist ja auch gebeutelt, was so Terroranschläge und so weiter ist, also ist jetzt auch nicht ohne. Aber das ist halt immer krass, wenn du da dann halt so mit 5 Meter Entfernung dann siehst und alle immer dann so am Telefonieren und hier und da und
alle mit Knopf im Ohr.
Mit Knopf im Ohr. Aber fand ich auch schön, es waren halt auch einfach schöne Gesten, so, weil dann kam zum Beispiel einmal Peter Sagan natürlich an uns vorbei, weil alle Fahrer im Endeffekt, wenn sie aus der Zone oder zu ihren Bussen wollen, an uns vorbeikommen. Ja. Der war auch da, natürlich dann halt Boransko, alle übertrieben gefreut, der war auch noch da.
Hat er nochmal kurz dem Ex-Arbeitgeber Hallo gesagt?
Genau, nee, und dann Ralf Denk, die haben sich dann auch noch unterhalten. Cool. Also du hast halt auch so gemerkt, so von den Leuten, die im Team arbeiten, also im Rennstall selber beim Geschehen, bei der Tour, dass wenn dann andere Fahrer kommen oder andere Leute von anderen Teams, weißt du, dass man mal kurz zusammen ist und dass sie mal anstoßen und so. Also es ist jetzt nicht so, yo, gladiatorenmäßig, so, hier, wir gucken uns nett an und so weiter, sondern dass da, merkst du schon, dass da so eine gewisse Lockerheit ist und so weiter.
Ja, cool.
Nee, das war cool. Was auch mal ganz geil ist, nochmal ein kleiner Sidekick. Vor uns ist auch, ich glaube, die Kamera von Eurosport, also wie nennen die das, Signal International oder so, mit dieser Schwenkkamera.
Mhm. Ja, dann mit dem Kran da.
Genau, Ding, mit dem Kran. Und letztes Jahr war das nämlich so, weil ist halt an der Balustrade, die fahren an einem vorbei, aber es sind halt so 2 Meter, 2,5 Meter dazwischen. Und letztes Jahr haben dann die ganzen also von Bora und von Hans Krohe, die Gäste, den zwei Kameraleuten, die halt für diesen Kran zuständig sind, immer so die Drinks gegeben. Ja? Also die Biers und halt alles, worauf die halt Bock hatten. Und im Gegenzug haben die immer die Kameras genommen und meinten, ey, kein Problem, vorbeifahren, wir gehen direkt an Land. Sau cool. Ja. So, weißt du, also sprich, und na gut, der Tag, der war halt lang. Und, aber ich meine, das Bild, das hat immer die ganze Zeit gestanden, also gehe ich mal stark davon aus. Und ja, und dann siehst du halt, wie halt alles so da vorne ist und dann halt der Sound und Nationalhymne und wie dann die Jungs alle wieder hochkommen und dann alle, weißt du, jeder hat da irgendwie ein Kind auf dem Arm, der Blumenstrauß und dann ist ja im Endeffekt, wenn die letzte Siegerehrung durch ist, wird schon zusammengebaut. Also das geht dann schon relativ schnell.
Ist auch bei den Fahrern eine krasse Anspannung und Belastung, die dann abfällt plötzlich mit einem Moment, ne? Wenn du, ich meine, wenn du den Zielstrich da auf der Champs-Élysées überfahren hast, ist einfach so 3 Wochen purer Stress. Das ist ja so uncheckbar, was das für Stress ist für die. Ja. Also physisch und psychisch fällt einfach ab. So, das ist halt echt
krass. Und dann halt nochmal diese Etappe, so, weil alle denken, ja gut, am Anfang machen die halt ein bisschen, weißt du, tranquilo, weißt du, in den Wertungstrikots, Führungstrikots, fahren ein bisschen Foto, dies, das, weißt du, Mama hier so, alle Hand in Hand, Jumbo und so weiter.
Und dann ist richtig Action.
Und dann fetzen die da halt nochmal so grob drüber.
Ja. Das ist krass, ja.
Boah. Ja.
Gut, aber dann kann man ja auch verstehen, dass nach so viel Anspannung man einfach auch mal bereit ist, den Reset-Knopf zu drücken, genau. Sich mal richtig schön zünftig die Batterie abzuklemmen.
Ey. Genau, genau.
Wie ist dann, wie lange sind die Fahrer dann abgehauen, bis sie dann zu euch zur Party dazugestoßen sind, oder wie lief das ab?
Ich würde sagen, so nach anderthalb Stunden sowas. Mhm. Nachdem wir gegangen sind.
Wo seid ihr? Seid ihr nochmal ins Hotel zurück oder seid ihr direkt zur Party?
Wir sind dann direkt wieder zurückgelaufen aus der Rive Gauche raus, ja. Über die Invalidenbrücke rüber und dann zack runter an die Seine links abgebogen. Und da hatten wir wie letztes Jahr auch das Boot plus einen Außenbereich, wo es dann auch die Drinks gab und die Snacks. Lief Musik. War auch ganz witzig, kam an, lief erstmal so Italo-Tunes, so wie in Alp-Dürs, war geil. Ja. Und diesmal waren wir auch natürlich mehr. Ich glaube, letztes Jahr waren wir, ich glaube, es waren so 150 auf dem Boot. Ich glaube, letztes Jahr war noch ein bisschen krasser, so mit Corona und so weiter. Da war das ja alles noch so ein bisschen, also jetzt nicht, dass Corona weg ist, ist ja wieder im Coming. Mit den Affenpocken.
Das ist wieder trending, ja.
Next big thing. Nee, aber diesmal waren wesentlich mehr Leute. Ich glaube, waren 250 Leute. Nee, gute Stimmung. Und und dann irgendwann sind halt die Jungs da einmarschiert mit dem inneren Zirkel. Und dann haben natürlich die Sponsoren eine Ansprache gemacht, also von Bora und von Hans Grohe. Dann Bora natürlich vorne für jeden Fahrer, Schwester, von jedem Fahrer hatten die so eine Chanson am Start. Dann hat natürlich auch jeder Fahrer auch was gesagt dazu. Und jeder, ich schwör's dir, jeder kennt sich da halt auch wirklich so persönlich. Jeder spricht sich jetzt mit Vornamen, also ist jetzt nicht irgendwie so, ist mein Eindruck. Ich glaube, da liege ich auch nicht falsch, jetzt so, ah ja, so eine Corporate Sponsoring Party, gut, wir kriegen die Reifen aus der US, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, Markisen aus Holland und dann irgendwas noch aus Australien und so. Und dann, gut, wir kommen jetzt alle zusammen, hey, cool, cool gemacht, so, tack, bis zum nächsten Mal, so läuft. Sondern es ist, weil die kennen sich ja auch alle, die ganzen Sponsoren kennen sich ja auch schon super, super lange. So, ja. Also von daher ist da wirklich auch so eine Verbindung wirklich da. So, das merkst du halt auch einfach so, weil es ja auch die Fahrer kommen oder die sagen, hey, hier, also du bist alles per Du. Also irgendwie gefühlt, jeder kennt der halt jeden. So, ja. Und und dann gab es halt die Drinks.
Ich fand das geil, als ich habe ein Video gesehen, wo Marco Haller ankommt und einfach schon richtig, richtig in Stimmung war und sich quasi selbst eingeklatscht hat, eh ein geiler Typ, und dann einfach da irgendwie reingekommen und alle auch da irgendwie gesungen haben und alles. Und man hat richtig gemerkt, dass er einfach richtig Bock hat. So. War richtig entspannt irgendwie nach dieser Tour. Und Bock hat.
Ja, der war auch auf jeden Fall top motiviert. Also wie du auch schon sagst, ich habe dann auch einfach, weil am Sonntag habe ich nämlich den Hans-Grohe-Kanal übernommen, und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann machst du jetzt einfach ein Live. Weil ich fand das nett, was für diese Ansprache, ich wusste, okay, das wird jetzt keine 3 Tage gehen. Ging 20 Minuten. Und dann für alle, die jetzt nicht da sein konnten auf dem Boot, haben die Möglichkeit, dann halt so die.
Ja, schön.
Die Worte von den einzelnen Fahrern, Sponsoren, Sportlichen Leiter etc. pp., General Manager, so zu hören. So, dann man kam so, ah ja, krass, war unser erstes Live und so. Und dann so, top, läuft doch.
New Media.
Genau. Und und dann gab es da halt die Drinks, Aperol Spritz am Anfang, oder damit haben wir gestartet, und dann haben wir eigentlich immer Moulin Rouge haben wir immer getrunken.
Was ist das?
Das war auch etwas, ich glaube, Brot, Grapefruit, Wodka, Eis, richtig viel Eis. Und der Barkeeper war auch saukorrekt, weil wir kamen dann halt über Nils und meinte so, oh, komm, wir hatten so unser Tischchen, und dann haben wir uns dann da zusammengefunden, würde ich mal sagen. Ja. Weil ja, gut, hol nochmal 8 Drinks.
Mit wem warst du da zusammen am Tisch?
Ich war, das war auch, also mit Nils war ich am Tisch. Und dann der Rolf Aldag, der war auch öfters mal dabei.
Geil, ja.
Aus sau der entspannte Typ. Ja. Sau cool. Sau nett. Dann der Bruder von der Frau vom Nils. Das ist dann Nils
Schwager.
Der war auch da. Dann war der beste Freund vom Nils auch da. Vom Team Kernhaus. Der meinte nämlich zu mir, ey Julien, ja, cool, dass du auch da bist. An der Bar haben wir uns gedacht, weißt du, wo wir uns gesehen haben? Ich meine so, Und ich gucke so, warte mal, okay, der hatte jetzt kein Hans-Grohe-Ding. Ja, ich denke mal dann beim Radsport.
Im KitKat?
Genau. Beim Radsport so Paris-Roubaix. So, nee, nee, beim Bembelgrit. Ich meine, beim Bembelgrit. Ja, ja, du hast mit mir ein Interview gemacht. Ich meine, beim Bembelgrit. Ja. Warst du da in Zivil oder warst du da on charge? Weißt du ja selber. Ja. Helm, ja, Spandex, ja. Brille, die bis zum Kinn geht. Und dann siehst du die in Zivil, ja, da weiß ich nicht mal, wer das weiß. Nein, 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 ich bin früher ausgeschieden und meinte, ach krass, Kernhaus, jetzt check ich's, weil ich habe mich gewundert, dann so, hä, Kernhaus, Lotto Kernhaus, ja, ja. Und der ist nämlich da mit seinem Team, war der da und ist dann früher rausgegangen, weil er meinte, entweder war er auch irgendwie ein bisschen am Kränkeln und so, und das wusste ich noch, meinte ich, ey, cool, weil er meinte, ah, oh, ich kann jetzt nicht so viel sagen, weil ich jetzt rausgegangen bin, und ich, ey, warum denn nicht, das war auch mal nett zu hören, ja. So. Der war da mit seiner Freundin, also beziehungsweise war so, wo wir da.
Ja, du warst am Pollet-Privattisch.
Genau, mäßig. Ja. Gut. Der Max ist mal auch vorbeigekommen, die Melanie war.
Wer sind Max auch, und Melanie?
Max Dings, Schachmann.
Achso, ja. Schachi. Ja, Schachi, Berliner.
Und die Melanie von Bora Hansgrohe, also die so gesagt, was hat sie mir erzählt? Also die ist irgendwie so mäßig die rechte Hand vom Ralf, so
okay,
die ist immer dabei und auch saukool, die war auch beim Radfahren mit dabei, das ist auch saukorrekt. Ja, und dann haben wir uns da halt die Drinks gemacht. Und wir hatten immer, ich weiß ja, immer, wenn wir gerade Drinks geholt haben, meinte dann, jetzt, ey, komm, direkt nochmal 10. Und wir dann so, ey, ja gut, komm mal, ey, ich weiß, wir hatten irgendwann auf diesem unserem Tischchen, hatten wir bestimmt, also konstant hatte jeder so ein, zwei Drinks immer so auf on hold. Halt wie halt im Radsport ist, weißt du, wenn ja, du Durst hast.
Ja, Wasserträger, Nils hat sich in Dienst des Teams gestellt und hat sich um die Drinks gekümmert.
Genau.
Faire Geste.
Genau. Meinte dann nämlich auch, ja, um 2 Uhr macht das nämlich hier zu und das wusste ich nicht.
Ah.
Okay. Der Pinko war noch da. Der Fotograf. Ja. Das war nämlich cool, weil den habe ich, der war auch auf Zack, weil der hat einmal komplett Tour de France fotografiert für Alpecin, glaube ich.
Alle drei Wochen.
Krass. Und er kam dann nämlich dann auch da, kam dann nämlich zu mir an die Rive Gauche und er meinte so, ey, du brauchst auf jeden Fall ein Wasser. War der Running Gag zu den Kameraleuten von Hans-Grohe. Ich gesagt, Jungs, ihr braucht auf jeden Fall mal ein Wasser. Und die so, ja, also wo wir auch im Weinkeller waren, die haben es immer dokumentiert. Dann habe ich erstmal 3 Champagner geholt. Und der eine meinte, oh, ich dachte jetzt im Wasser. Ich sage, Jungs, wir sind ja in Frankreich. Und da meinte er nämlich auch zu mir, so dass er jetzt auch für Tour de Femme unterwegs ist. Nochmal eine Woche on top.
Mhm.
Also sprich, 3,5 Wochen Tour de France. Plus jetzt nochmal ein Tour de Femme.
8 Etappen sind das, glaube ich.
Ja. Also da ist er auf jeden Fall bis zum 31. ist der da, on the way. Aber meinte, es ist halt mega cool. Dem hatte ich dann auch direkt erstmal ein Wasser gegeben, beziehungsweise ein Champagner. Und der ist noch später dazugekommen. Das war gut, weil er meinte, ey, was geht später? Und ich dachte, ey, komm rum. So, ja, weil er auch den Nils und die Annick, die Frau vom Nils, ja auch sehr gut kennt, mit der ich auch die Armbänder gemacht habe. Annick war auch kurz da. Genau, aber die hat dann die Kids nochmal ins Bett gebracht. War gut, es war ja auch irgendwann mal spät, bis alle da waren und so weiter. Nee, und dann haben wir uns da eigentlich locker gemacht. Und wir waren dann auf jeden Fall Last Man Standing. Also irgendwann waren wir wirklich last. Und alle sind dann irgendwann so nach und nach.
Von dem Boot da, oder seid ihr danach noch weitergezogen?
Genau, von dem Boot runtergegangen. Und dann gibt's danach immer diese legendären Partys im...
Was, Duplex? Oder wie heißt
Duplex, das? Duplex, genau. So, und da hatten immer alle Leute gesagt, hey, ja, danach gehen wir ins Duplex. Aber oft war ich danach, wenn man beim Finale war oder komplett für die Tour, war man dann irgendwann, war ich dann abends echt irgendwann mal so, boah.
Aber das im Duplex ist dann teamübergreifend, ne? Da sind dann alle, oder?
Genau, das ist teamübergreifend und das ist auch zivil, also selbst Leute, die jetzt nichts mit dem Radsport haben, das ist so.
Einfach offen.
Genau, genau. Und ja, nee, Nils meinte, wir gehen auf jeden Fall ins Duplex danach. Und ich war so, ey, ich bin voll dabei. Und Pinko meinte auch, ey, here we go. Wir geben da richtig Gas. Gut, bis wir vom Boot runter waren, glaube ich, war es auch 2:30, weil wir ja gut vorgesorgt haben, mit den Drinks. Haben wir vorm Boot noch lange abgehangen. Dann haben wir uns.
Last call, 30 Drinks bitte.
Genau. Der war aber auch cool, der hat es dann auch irgendwann verstanden, der meinte auch zu mir, ey, kein Problem, muss nicht kommen, ich bring das einfach.
Noch besser.
So. Und genau, und dann sind wir nochmal ins Duplex gegangen. Und da war ich, ich war vielleicht für so eine Stunde, aber da war dann bei mir auch irgendwie so ein bisschen, weil da waren auch gar nicht mehr so viele Fahrer irgendwie da. Doch, ich habe Georg Zimmermann, den habe ich noch getroffen, der kam irgendwann und ich sagte, ah, korrekt, weil es so zwei Etagen, so ein bisschen Großraum und richtig Action. Ja. Und dann meinte ich, ach geil, dass du da bist, so, weil Nils ist irgendwie nach 10 Minuten gegangen, meinte, oh ja, nee, ist keiner mehr hier. Wir sind runtergelaufen, da kam Marco gerade uns entgegen. Fabian Wegemann, der war noch an der Bar. Und dann habe ich halt unten noch eine Etage schon den Georg mit seiner Freundin getroffen und meinte, ah geil, wer ist denn alles da? Und er meinte, ja, wir halten die Fahne hoch. Ich glaube, im Laden sind noch 11 Fahrer und 4 von Vanti. Ich habe gesagt, jetzt ein sehr guter Schnitt. Ja gut, wir kamen auch ein bisschen später.
Ja gut, also, und Vanti auch immer am Attackieren, auch beim Feiern, halten sie die Fahne hoch?
Ich glaube, ich haben die gemacht. Sehr gut. Haben die gemacht. Also ich habe sie nicht alle gesehen, weil es schon ein bisschen dunkel und ein bisschen groß. Genau, und da waren wir dann halt, war ich mit dem Pinko, waren wir da, haben wir Action gemacht und die Ansage war, weil es gibt ja den, Netflix macht ja so ein Tour de France Doku. Genau, und die waren bei uns auch auf dem Boot.
Geil.
Und haben da dann
bist auch, du auf Netflix bald?
Ja, also ich war ja schon in der Movistar Doku.
Echt?
Weil ich glaube, war das nicht, wo Almeida, war das zu Carapaz? Gesagt hat, weil die letztes Jahr oder vorletztes Jahr rauskommt, ja, ich fahre jetzt hier nicht mit 8000 Watt den Berg hoch. Ah. Das haben mir Leute gesagt, ich dachte, wie, was? Und dann habe ich gesagt, ja, krass. Die sagen das in Spanisch, in der deutschen Übersetzung steht auch.
Witzig.
Also 8000 Watt. Genau, und die machen ja so eine
übergreifende. Ja, da bin ich nämlich krass, krass gespannt drauf, ja. Weil das ist ja dieses, so ein bisschen wie der Hype, der irgendwie Formel 1 entstanden ist mit genau. Drive to Survive und ich hoffe ja, habe ja die Hoffnung, dass so ein bisschen was in die Richtung auch bei der Tour-Doku dann rauskommt. Weil genau, wie du gerade sagen wolltest, ein Team übergreift einfach komplett über die ganze Tour de France und die Tour hat ja auch einfach so krass viel Stoff geboten. Ich bin richtig gespannt. Hast du von auf der Party was davon mitbekommen, irgendwie großartig von dem Dreh oder so?
Ja klar, die standen halt da so ein bisschen rum und haben halt gefilmt.
Mhm.
So,
ich was man halt so macht, gesagt, wenn man dreht.
Kamera aus.
Kamera aus, ich filme hier.
Kamera aus, Bratgelände. Nee, die standen, als die Fahrer kamen, da haben die dann gefilmt, ein bisschen Ansprache und so, hat sie die Stimmung so ein bisschen eingenommen. So. Und ich glaube, dann sind ja auch irgendwann genannt. Genau, einen von Netflix haben wir dann später noch im Duplex getroffen, da noch ein bisschen geschnackt, aber dann war ich auch so, ey, boah, Pingu, ich gehe nach Hause, ich bin jetzt echt müde. Es war auch immer noch so, es war so krass heiß. Ja. So. Und es war auch gut, weil es war auch kein Dresscode, außer halt Hans-Grohe-Shirt. Und haben auch gesagt, zieht euch kurze Hose an, nehmt Sonnencreme mit, weil es wären 38 Grad, da müssen wir jetzt nicht hier irgendwie im Jackett durch die Gegend fahren. Ja. So. Also.
Ja, krass. Aber ja, ist halt auch, ne, wenn man erwartet, dass so ein Rennfahrer nach 3 Wochen Rundfahrt dann bis früh morgens steil geht im Duplex, ist wahrscheinlich auch ein bisschen viel erwartet. Aber gab ja auch schon Stories, ich glaube, gerade die Ineos-Leute sind wohl, also nicht dieses Jahr, das habe ich nur von ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, die richtig eskaliert sind irgendwie da noch auf der Party. Ich weiß nicht, ob es auf der Party oder ob die ihre eigene Party hatten. Aber hast du irgendwelche Stories mitgekriegt, was an dem Abend noch ging?
Nee, muss ich sagen, nee. Also wie gesagt, weil ich war jetzt im Hans-Grohe-Kontext und war auf dem Boot und dann später kurz noch im Duplex, aber bin jetzt nicht rumgestreunert.
Also, ja.
Wann war das? 2019? Oder 2021? Nee, 2019 war das. Da war ich noch auf der IEF-Party, das war auch ganz geil. Ja. Das war so ehemalige amerikanische Botschaft und so, das war geil. Da war auch richtig Action und dann noch ein Club, da war dann noch der Rigoberto Urán mit der Flasche und dann ging's ab so. Also ich denke mal, ich hoffe doch sehr, dass jedes Team dort eine stabile Party macht oder so, aber eigentlich hätte ich mir auch gesagt mit dem Pinko, eigentlich müssten wir da das nochmal wiederbeleben, so die Party für All Together. So.
Stimmt, das wäre vielleicht auch gerade nach der Tour, die ja tatsächlich viele so kameradschaftliche Momente hatte, irgendwie, ob es jetzt zwischen den Liedern war, ne? Ja. Zwischen Pogacar und Vingegaard. Also waren schon irgendwie nette Momente, aber ich glaube, die können auch gut zusammen feiern, alle.
Ja.
Sollten sie mal.
Und was eigentlich auch geil war, eigentlich müssen wir halt auch noch eine Party machen für die Girls. Aber gut, Finale gibt's ist jetzt.
Gibt's ja bestimmt auch, oder?
Ja, aber gut, das ist Blanche Belfil, ist doch.
Da muss ja, auch stimmt, erst mal hinkommen. Das ist.
Weißt du, das ist ja der einfach Arsch der Welt bei Van Oppel, soweit ich weiß. Nee.
Naja, auf jeden Fall also, ist es zu weit weg, als dass die dann irgendwie zeitnah nach Paris gekarrt werden, um dann da eine Party zu feiern.
Genau.
Und vielleicht machen sie das ja, aber natürlich schade, wenn es einfach am Planche de Belfi aufhört und dann fahren die von da nach Hause oder so.
Oder die machen einfach erste Etappe Paris. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in der Zukunft wird, aber das ist ja nicht verkehrt, wenn man dann halt jetzt, dass es sich da überschneidet, weil gerade die ganze Presse und alles da ist. Dann machen die einen Ruhetag und machen einfach dann mit uns Party. Also das wäre eigentlich ganz geil. Das wäre eigentlich ganz geil.
Ja, oder man schafft es halt wirklich, die Veranstaltung gleichzeitig laufen zu lassen und dann am Ende auch zusammen feiern zu lassen.
Eben, das wäre natürlich richtig geil.
Dann geht es richtig ab. Dann sind einfach, wie viele Teams sind das denn? Das sind, ja, damit braucht es auf jeden Fall ein Doppelduplex.
Ey. Ja, ja. Oh, das wäre auch geil. Dann hätte man wirklich von morgens um 8 bis abends um 22 Uhr Live-Coverage Radsport.
Das wäre echt geil. Apropos morgens um 8 und abends bis 22 Uhr.
Ah ja.
Nicht ganz Tour de France, aber mal riesen Respekt an Lea und Watzlaw, die einfach mal von Berlin nach Prag gefahren sind in einer Rutsche. Das waren irgendwie 350 Kilometer so in 14 Stunden. Richtig, richtig utopisch. Wollte ich jetzt hier nur mal sagen, was ich das sehr, sehr krass finde. Würde
Shoutouts
ich nie machen.
Und ich glaube, es war auch nett, es war auch warm, als sie gefahren sind.
Es war auch warm und vor allem das Fiese ist, das hat mir Lea erzählt, dass du wenn du von Berlin nach Prag fährst, ist, glaube ich, relativ eben alles, aber bis so, glaube ich, ab 250 Kilometer kommen halt die Höhenmeter erst. So, da bist du schon richtig angezählt und dann geht's erst richtig los.
Aber gut,
dann wird es dunkel und dann, ja. Oh,
aber dann sind die Muggis warm. Da ist mal eingerollt.
Da ist mal eingerollt, ja. Ja, und dann noch ein kurzes Update. Ich habe ja letztes Mal von den Colonia Kids erzählt, die gerade in den USA Rennen fahren. Und meine Wette mit ein Sieg, zwei Podium. Ein Podium haben sie schon mal. Wifi hat am ersten Tag den dritten gemacht. Ersten Tag, glaube ich. Ja, ich glaube schon am ersten Tag direkt oder am zweiten Tag. Weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat er den dritten gemacht. Lennart ist dann einmal Vierter geworden und dann wurde Lennart leider gecrashed. Den hat es fies abgelegt auf der vierten Etappe vom Intelligencer Cup. An meinen guten Freund Lenny, gute Besserung. Ich glaube, er ist soweit okay, aber natürlich für meine Wette ganz schlecht, weil Lennart der Sprinter ist und ich habe fest damit gerechnet, dass der einen Sieg einfährt. Jetzt müssen die anderen punkten.
Race der dann auch mit National Beast Number One?
Gegen das Team, ja. Tatsächlich die Williams-Brüder sind nicht da. Da gab es halt diesen Eklat, ja. Justin hat sich ja dann mit Hernandez, glaube ich, gefetzt. Die haben sich nach dem Rennen, da gab es Auseinandersetzungen, da wurde unsauber gefahren oder auch nicht. Hatten auf jeden Fall eine große Meinungsverschiedenheit und dann haben die sich halt irgendwie nach dem Rennen geprügelt. Das sah richtig komisch aus. Zwei Männer in Spandex auf Klickschuhen, die sich irgendwie probieren, irgendwie gegenseitig in die Fresse zu hauen, was halt auch nicht so richtig geklappt hat, weil dann auch ganz viele dazwischen waren. Es sah ein bisschen lächerlich aus alles. Und ich glaube, die wurden auch beide gesperrt, zumindest für die Rennserie, wo die da waren. Ob jetzt längerfristig, weiß ich nicht. Auf jeden Fall fahren die Williams-Brüder beide nicht mit. Ich glaube, dass Corey Manhattan Beach gefahren ist, also in Kalifornien auch ein Rennen. Aber das Team ist da und sonst sind die ganzen, also die Miami Blazers sind da, ich glaube die Best Buddies Racing sind da.
Genau, Best Buddy Racing,
Echelon ist Racing, jetzt sowas. Die Toronto, wie heißen die, Toronto irgendwas, haben auch irgendwie einen funky Namen. Also auf jeden Fall krasses Fahrerfeld, wird wohl sehr wild gefahren. Lennart wurde auch einfach abgeräumt von einem Vordermann irgendwie. Deswegen gute Besserung. Ich hoffe, dass er irgendwie noch wieder zurück in die Rennserie findet und dann auf dem Rad bleibt und vielleicht kann er auch nochmal irgendwie ein Ergebnis einfahren oder so.
Und Tanja ist auch unten.
Tanja ist auch unten. Die fährt, ja, die hat es natürlich nicht so leicht, ne? Die fährt alleine. Die ist ja vom IF Tipco-Team. Die fährt alleine, ist dann natürlich, wenn du da in den USA gegen diese ganzen Team fährst, ist natürlich nicht so easy. Ich glaube, bei denen ist es auch unfassbar heiß. Ja. Aber auch für Tanja, vielleicht geht da mal sich schön ein kleiner wilder Sprint aus, wo sie alleine sich dann durchwuseln kann. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit. Auf jeden Fall auch Grüße an alle, die ganzen Colonia Kids und an Tanja. Bleibt auf dem Rad, beziehungsweise ist ja schon durch, wenn das hier rauskommt.
Also heute ich dich unterbreche, aber das stimmt wirklich bei diesen Kids da in Amiland, wenn die sich da zerlegen, ey Junge, das ist einfach so krass und dann knallen die da so Kopf in diese Gitter rein oder ey, pff, die fahren ja da auch nicht mit 20 um die Kurve.
Nee, die sind halt dadurch, dass die Kurse so die Straßen in den USA so breit sind, sind die halt übertrieben schnell unterwegs und wenn die sich ablegen, dann halt auch richtig. Dann scheppert's halt richtig und Lennart wurde auf einer Etappe, die Etappe bevor er sich abgelegt hat, wurde er halt übelst in die Barriere gedrängt und ist trotzdem noch Vierter geworden. Also da hätt's ihn schon erwischen können und am nächsten Tag hat's ihn dann leider erwischt. Aber ja, nervt. Aber weißt du, was noch mehr nervt? Nee. Leute, die sich nicht in Kriterien ablegen, weil sie im Juli, und ich habe es wirklich gesehen und ich dachte, was soll das? Ich werde keine Namen nennen, weil ich folge gar nicht so vielen Leuten auf Strava, das würde sich überprüfen lassen. Im Juli auf Swift fahren. Was soll das? Was ist das? Warum? Ja. Fahrt Kriterien und lasst euch in die Barriere ballern, aber fahrt nicht auf Swift im Juli. Wenn es einmal einen Tag regnet im Juli, dann fahrt einfach nicht.
Ja.
Ja, hast du noch was? Sonst sind wir hier schon wieder bei Stunde 4.
Warte, wir sind in Berlin, es hat jetzt ein bisschen geregnet.
Ich bin tatsächlich auch einfach gar nicht so viel gefahren, aber ich bin zumindest nicht auf Swift gefahren im Juli.
Okay, das ist auch gut. Dann erst wieder im August, gell?
Dann erst wieder im August. Hey, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal einen Deckel drauf.
Genau.
Und wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.